Erst mit der Geburt meines Sohnes wurde ich so richtig erwachsen. Diese Worte stammen von der Schauspielerin und Familienhelferin Marika Uta. Und wahrscheinlich kennen wir das alle, dass unsere Mutterschaft uns erst so richtig mit uns selbst in Kontakt gebracht hat. In diesem Gespräch erfahren wir mehr darüber. Ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich bin Silvia Streifel und ich freue mich riesig, dass du uns heute deine Aufmerksamkeit schenkst. So, dann auch herzlich willkommen an dich nochmal, Marika. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist.
Hallo Silvia.
Hallo. Bevor wir richtig ins Gespräch einsteigen, ist es in meinem Podcast immer so üblich, dass ich meine Zuhörerinnen einlade, erstmal richtig bei sich anzukommen. Bist du denn bereit, dieses kleine Ankommen heute zu übernehmen und meine Zuhörerinnen so ein bisschen auf eine kleine Reise in sich selbst mitzunehmen?
Ja, das mag ich gerne machen.
Gut, dann starte mal.
Okay. Bitte such dir einen gemütlichen Platz, auf dem du aufrecht sitzen kannst. So quasi im 90-Grad-Winkel. Und leg deine Hände auf deine Oberschenkel. Und ich bitte dich jetzt, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen und deine Augen zu schließen. Und alle Gedanken, die jetzt vielleicht aufkommen, die können wie kleine weiße Wölkchen am Himmel vorbeiziehen. Alle Geräusche, die du hörst, dürfen sein. Nimm wahr, wie dein Atem durch deinen Körper fließt und stell dir vor, dass du diesen Atem auch in deine Füße schickst und dich damit erdest. Und wenn du soweit bist und durch deinen Körper deinen Atem geschickt hast, dich verbunden hast mit der Erde, um dich zu stabilisieren, dann nimm nochmal einen tiefen Atemzug und sei gestärkt für diesen Tag. Öffne deine Augen und streck dich einmal und mach dich ganz groß und deine Hände weit. Reck dich und streck dich. Und du wirst sehen, jetzt kommt die Energie in deinen Körper.
Wunderbar, ich danke dir, liebe Marika. Ja, wir haben ja gerade uns schon vor der Podcast-Folge eine Weile unterhalten und ich war ganz erstaunt und begeistert, was du alles schon erlebt hast, bevor du Mutter geworden bist. Vielleicht kannst du uns da jetzt einfach mal einen kleinen Überblick drüber geben, was du alles schon getan hast, um dich auch ein Stück weit ja selbst zu finden, selbst zu verwirklichen, schon bevor du Mutter geworden bist.
Also ich habe nach der Schule, nach dem Abitur, habe ich gleich studiert. Da habe ich Sozialarbeit und Sozialpädagogik studiert. Genau, das war noch 1999 und ich habe mich aber auch schon immer irgendwie, also mein Studium war schon, hatte schon kunsttherapeutischen Ansatz mit drin. Das fand ich immer spannend. Und ich habe während des Studiums auch so einen Hunger gehabt noch nach mehr. Ich wollte die Welt erleben und ich, also verreisen finde ich immer noch ganz toll und neue Eindrücke kennenlernen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ach, irgendwie möchte ich noch mal weg. Und das habe ich dann im, also da gibt es so ein Auslandsamt, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, ja, haben Sie nicht was für mich? Und dann hat sie irgendwann lief sie mir in der Mensa hinterher und hat gesagt, doch, ich habe was für Sie. Da ist ein Projekt, ein Straßenkinderprojekt mit ehemaligen Kindersoldaten in Ruanda. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, das ist über das Deutsche Rote Kreuz. Und das, also nach Afrika wollte ich mal, aber ich, dass da so ein Hammerding kommt, das hatte ich jetzt auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Und dann habe ich aber gedacht, naja, gut, ich höre mir das mal an. Also so ist auch meine Grundhaltung und meine Grundeinstellung zum Leben. Ich höre mir das mal gerne an. So, ich interessiere mich dafür, ich bin offen und ja, und mal schauen, was dann kommt und wie ich damit umgehe.
Also die
Genau.
meisten, die jetzt zuhören, werden wahrscheinlich sagen, dass du mit Sicherheit eine ganz schön mutige Frau sein musst, dass du dich sowas getraut hast.
Ich habe das nie so, also ich habe mich nie so wirklich als mutig betrachtet, weil Angst hatte ich ja trotzdem. Also so, weißt du, aber ich hab's ja gemacht. Und ich habe aber gesagt, oh nee, erzähl mir mal nicht so viel davon, von den Details und so, und sonst fahre ich nicht mehr. Ne? Wenn ich das alles weiß, was da genau passiert ist, dann fahre ich nicht mehr. Und das war mir klar. Ne, aber ich bin auch nicht total blauäugig dahin gefahren. Also ich wusste schon, dass es schon heftig wird, aber
War
ja.
das dann dein erster intensiver Kontakt mit Kindern oder hast du auch vorher schon irgendwie mal Kinder betreut oder?
Genau, ich habe vorher schon immer Kinder betreut. Wir hatten so ein Jugend- und Freizeitzentrum bei uns im Ort und da war ich gern und da habe ich halt auch irgendwie Kindergruppen betreut und in den Ferienzeiten so auf Reisen und oder Babysitting habe ich damals auch gemacht als Schülerin und
Okay.
so. Ja.
Was mich jetzt gerade ganz persönlich auch als Mutter einfach natürlich berührt, ist die Vorstellung, dass Kinder in ihrem jüngsten Leben schon so schreckliche Dinge erleben. Als du diese Kinder dort kennengelernt hast, was hat dich da besonders beeindruckt oder was war das Besonderste daran, was du im Kontrast zu den Kindern aus Deutschland da erfahren oder erlebt hast?
Was hat mich besonders beeindruckt? Also, ich habe die Kinder als, also von diesen schweren Traumata, da kriegt man irgendwie, oder habe ich in dem Moment eigentlich nicht so viel mitgekriegt, weil die halt auch gespielt haben, wie einfach, also so, ne, da wird dann Fußball gespielt, auch so aus dem, und, oder, weiß ich nicht, also die haben auch gelacht und sich ja gefreut, obwohl das ja auch nicht, also das weiß ich jetzt mittlerweile, weil ich mich einfach mit Trauma auch beschäftigt habe, aber das ist ja nicht unbedingt ein Kriterium. Auch traumatisierte Kinder können ja durchaus auch Freude empfinden und lachen, wenn, naja, gut, aber da sind wir jetzt einfach auch nochmal an einem anderen Thema.
Also dich hat beeindruckt, dass sie trotzdem einfach diese Lebensfreude gespürt haben.
Ja, genau. Und dass sie auch neugierig waren und dass sie einfach auch wissen wollten und mit mir einfach auch gespielt haben, obwohl wir ja beide, also, oder wir haben uns ja nicht, wir haben uns nonverbal verstanden. Und das war schön, das war cool. Also man brauchte einfach nicht, ja, die Worte dafür. So. Sprachmelodie reicht.
Hat dich das als Mensch verändert, diese Zeit?
Definitiv, glaube ich schon. Ja, doch. Und ja, ich habe einfach daraus mitgenommen auch, dass, also, wie soll ich das sagen? Eine schöne, also eine Theorie, ja, für den anderen zu haben, ist ja gut und schön. Es muss aber allerdings zu seiner oder zu ihrer Lebenswelt passen. So, und das ist was, also ich bin so ein bisschen, ich stehe der Entwicklungshilfe sehr kritisch gegenüber, weil, also das habe ich da mitbekommen, irgendwie, das war für mich, da wurden wir in einem anderen Maßstab gemessen, so, ne, der eigentlich, also so, ja, nicht angebracht war, irgendwie.
Okay, also du bist achtsamer geworden auf die Lebenssituation der Menschen, die dir gegenüber stehen oder sitzen oder was auch immer.
Ja, das denke ich schon.
Okay. Ja, jetzt waren wir an dem Punkt relativ lange, weil ich einfach das sehr berührend finde und sehr und da auch neugierig war. Wie ging es denn dann danach weiter, als du wieder zurückkamst?
Also danach habe ich dann gedacht, okay, ich war noch relativ jung und ich dachte so, ja, okay, soziale Arbeit ist auch cool. Mag ich irgendwie, aber das ist halt auch immer irgendwie, man tut auch was für andere. Und damals dachte ich, ja, und jetzt möchte ich aber auch noch mal was für mich ganz persönlich machen irgendwie. Und ich habe gedacht, naja, dann, also was hat mich, was fasziniert mich noch? Und das war Schauspiel. Schauspiel und Gesang, also ich bin auch Sängerin, und aber ich habe mich für Schauspiel entschieden, und weil das so ein bisschen so eine Art No-Go in meiner Familie war, so die anderen werden das, ja, und aber bei uns in der Familie macht man das nicht. Also, ne, da wird man sowas einfach nicht. Die anderen werden auch Arzt, und aber wir nicht. Also, naja, und ich wollte einfach, ich wollte auch beweisen, ey, das kann man. Das kann man einfach. Und ich schaffe das und ich kann das, und das ziehe ich durch. Genau, und tatsächlich habe ich mich, also ich habe mich dann beworben und ich bin auch angenommen worden. Ja, und ich glaube, ich stand mir aber, also ich kam erstens mal aus einer ganz anderen, aus einem anderen Mindset, so, ne, mit der sozialen Arbeit, also das ist anders als beim Schauspiel. Also so, da ist die Gemeinschaft wichtig und auch, ja, man ist einfach auch ein bisschen achtsamer miteinander, und es ist, es geht eben nicht um höher, schneller, weiter. Und im Schauspiel ist es schon auch sehr konkurrenzlastig, sage ich mal so. Und aber nichtsdestotrotz, also ich würde auch sagen, also ich stand mir selber aber auch total im Weg auch. Und das kann ich jetzt im Nachhinein einfach auch so sagen. Und ich bin da auch ganz ehrlich mittlerweile mit mir selber, dass ich einfach, ich glaube, ich war einfach dafür nicht selbstbewusst genug. So, ich habe nicht in dem Moment an mich geglaubt, so. Ne?
Interessant, bei dem, was du vorher ja erlebt hast,
Ja.
dass du trotzdem, dass dich sowas dann noch aus der Ruhe bringen kann. Oder
Ja.
konnte. Es ist spannend zu hören, ja.
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 Das hört sich irgendwie paradox an, ist es aber nicht. Also nicht für mich. Ich glaube, weil als ich klein war, da gab es auch immer so eine, ja, da gab es halt diesen Satz, an den ich mich noch ziemlich gut erinnern kann, stell dich nicht immer in den Mittelpunkt. So, und was passiert im Rampenlicht? Man steht im Mittelpunkt. Und das ist, war einfach, das ging nicht so, ne? Das ist halt dieses, ich wollte mich anpassen als Kind, muss man in gewisser Weise auch, ein Stück weit, ne? Weil man abhängig ist von seinen Eltern. Und ja, das, da sind so zwei Welten aufeinander geprallt.
Also interessant auch, dass du so ganz konkret auch jetzt diesen Satz oder diese Floskel, stell dich nicht immer in den Mittelpunkt, so benennst, weil das sind ja oft tatsächlich so Sätze, die wir einfach so dahin sagen und die mit Kindern so viel machen. Also das finde ich jetzt auch gerade für ja meine Zuhörerschaft, die ja in der Regel Mütter sind, total wertvoll, uns das nochmal an der Stelle total bewusst zu machen, dass das unseren ganzen Werdegang beeinflussen kann, welche Sätze unsere Eltern vielleicht nur so dahingesagt haben.
Genau.
Also, ganz, ganz spannend. Okay, also du hast dich da nochmal auf einer völlig anderen Ebene selbst kennengelernt als vorher, weil es ist ja wirklich zwei konträrere Sachen als soziale Arbeit. Du hattest mir vorhin auch erzählt, du hast in einem betreuten Wohnen für Menschen mit Behinderung dann gearbeitet, vorher noch vor deiner Schauspielausbildung. Und das ist ja sowas von konträr, das Ganze, dass wir ja jetzt eigentlich schon glauben könnten, du musst dich in deiner Ganzheit und voll erfahren und ausgelebt haben zu diesem Zeitpunkt. Was kam dann noch so?
Nee, ich glaube, so ganz ausgelebt habe ich mich erst, wenn der Sargdeckel zugeht. Also so ausleben ist, nee, für mich ist Leben Wachstum, weißt du? Und ich hab echt Interesse daran, einfach Neues auch zu lernen und mitzubekommen. Und ich war, also für mich war immer klar, auch als Kind, ich will mal eine Mama werden. Und ich will eine Familie haben. Und genau das ist, also das habe ich mir gewünscht und das ist auch so eingetreten.
Wie alt warst du, als du Mutter wurdest?
Relativ alt, sagt man ja mittlerweile, ne? Obwohl, ach, das Durchschnitt eigentlich, 32 war ich.
Also du hattest ja dann vorher noch mal nach deiner Schauspielkarriere in Anführungszeichen, bist du wieder in die soziale Arbeit gewechselt. Was hast du da dann gemacht?
Ich habe
oder machst du es noch?
Genau, ich habe danach auch noch, danach hatte ich so ein bisschen so ein Fusion-Modell, hätte ich fast gesagt.
Ein was für ein Modell?
Angenommen, also so ein Verbindungsstück. Also ich habe da Theater gespielt, aber als Aufklärungsstück für Kinder in der Schule. Und es ging um Zahnpflege und Zahngesundheit. So, und das fand ich sehr spannend, weil da konnten sich genau zwei Sachen miteinander verbinden, die mir immer wichtig waren. Und ich glaube, dass man durch halt Aufklärung, ja, dass man da oder so, könnte auch sagen, also jetzt bin ich an einem Bereich, da rede ich immer von Psychoedukation, ja, aber das ist letztendlich auch Aufklärung. Also ich denke, dass es total wichtig ist, dass die Leute verstehen, warum macht man das, ne? Dieses Warum ist wichtig. Und ja, da habe ich dann gespielt und dann wurde ich schwanger.
Was?
Genau, das war in Wien.
Also du wurdest in Wien, als du dort gelebt hast,
genau.
Wurdest du
da habe ich gespielt.
Hat sich durch die Schwangerschaft dann in dir oder an deiner Wahrnehmung vom Leben schon was verändert?
Ja, absolut. Also es erzählt einem ja keiner, dass das auch wieder so ein Hormon Cocktail oder Gefühlscocktail ist, also war es jedenfalls bei mir. Ich habe gedacht, ich bin wieder in der Pubertät. Also so, ne, dass ich gar nicht wusste, okay, wo ist, was mache ich jetzt mit diesem Überschwang an Gefühlen? Irgendwie von Freude und Traurigkeit gleichzeitig irgendwie so, das ist, ja, fand ich schon spannend.
Ja, war ein kleiner Vorgeschmack auf die Mutterschaft.
Ja, aber also das hat ja, mich sehr beeindruckt. Und diese Müdigkeit am Anfang, also das war war auch nochmal sehr interessant. Aber auch das ist ja in der Pubertät durchaus so gewesen, also bei mir. Und ich kenne auch, also mittlerweile arbeite ich ja auch mit vielen Jugendlichen und die sind auch oftmals müde, weil sich ja deren Hormonhaushalt auch umstellt.
Ja, und der ganze Körper verändert sich. Also ich glaube, da dürfen wir einfach in unserem Leben insgesamt achtsamer sein, dass wenn sich in irgendeiner Lebensphase der Körper sehr verändert, dass wir uns einfach mehr Ruhe gönnen dürfen.
Genau, also wenn eure Jugendlichen länger aufbleiben, dann machen die das nicht, um euch zu ärgern, sondern weil die einfach noch nicht müde sind. Also die können das noch nicht. Das ist irgendwie, es liegt an den Hormonen.
Und wenn sie dann nicht mehr aufstehen wollen, dann sollten wir uns an unsere Schwangerschaften erinnern.
Genau. Richtig. Also da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Mitgefühl. Aber das erzähle ich meinen Eltern auch immer, die dann sich darüber beschweren, wenn ihre Jugendlichen halt ja, mit den Tagesstrukturen der Familie nicht so klarkommen. Oder vermeintlich nicht klarkommen. Die kommen schon klar.
Okay. Deine Eltern, was bedeutet das?
Meine Eltern, die in der Familienhilfe, ne? Also die ich quasi, oder in der Beratung, die zu mir kommen und die ich dann begleite.
Wie lange machst Zeitraum. Du das jetzt, die Familienhilfe?
Wir sind jetzt im 6. Jahr, glaube ich.
Okay. Mhm. Ja, und jetzt bist du Mutter. Und
genau.
Was hat es in deinem Leben oder an dir noch verändert?
Ja, viel. Also mein ganzes Leben hat sich eigentlich komplett gedreht um 180 Grad. Ich war ja, also früher war ich eher, oh, ich war schon überall gerne, also ich habe das schon, weiß ich nicht, auf Partys war ich und ich habe einfach meine Zeit mir so eingeteilt, wie ich das wollte. Und das ging mit Baby oder mit, ja, ich habe auch noch schwanger, habe ich auch noch Theater gespielt, so, ne? Das war einfach drin, so für mich noch, also weil ich mich auch fit gefühlt habe. Aber danach war es dann einfach gar nicht mehr so und das kam erst wieder, aber nicht im ersten Moment. Das war, ich habe mich selber also ich war selber so nach der Geburt so, na, nicht zerbrechlich, aber so schutzbedürftig irgendwie, ne? Ich wollte dieses Baby halt ja, irgendwie gut betreuen und ich brauchte aber selber auch so eine Art Nest oder so einen, ja, weiß ich nicht, sicheren Ort für mich, so, ne, wo wir einfach beide irgendwie da uns aneinander gewöhnen konnten und aufeinander einspielen. Mhm. Also die Geburt war auch ja, nicht so einfach. Aber ja.
Ja, also da kann ich mich auch noch bei allen drei Kindern tatsächlich sehr gut dran erinnern, dass jeder Ausflug, also gerade in der Anfangsphase, für mich gefühlt immer sehr stressig war und wieder zu Hause dann in meinem Nest zu sein, wie du so schön sagst, wie so ein Aufatmen war.
Ja. Ja, und ich habe Schweißausbrüche bekommen, wenn mein Kind in der Bahn geschrien hat, ja, in der Straßenbahn. Und wenn ich einfach nicht rechtzeitig, also so, also weil er Hunger hatte oder so, ja, und ich nicht rechtzeitig genug irgendwie die Brust rausgekriegt habe oder so. Also das war einfach furchtbar, ne? Ich habe dann auch geguckt, okay, wo kann man hier stillen? Und das, ja. Ja, oder ich musste dann rechtzeitig, also es war wirklich getaktet, getimed. So, ich musste rechtzeitig irgendwie dann zu Hause sein, auch zum Schlafen und so, ne? Der wollte einfach, da hat er so seinen eigenen Rhythmus auch.
Jetzt hast du ja vorher schon viel erlebt gehabt, also auch im Zusammenhang mit Kindern. Du hast in Deutschland Kinder betreut, du hast dich um, ja, schwer traumatisierte Kinder gekümmert, auch wenn du, wie du es gesagt hast, damals nicht so richtig wahrgenommen hast, wie schlimm es um die stand sozusagen. Aber trotzdem würde ich jetzt sagen, du hattest ja schon recht viel Erfahrung mit Kindern. Du hattest eine Ausbildung, du hattest das Wissen dafür. Was ist an dem Selbstmuttersein aus deiner Sicht anders?
Ja, weißt du, also ich glaube, also die eigene Kindheit kommt mit dem ersten Kind, glaube ich, noch mal so ungefiltert hoch. Mhm. Bei mir war es jedenfalls so, dass ich einfach noch mal ja, da irgendwie hineinkatapultiert wurde. Das ist was anderes, so, ne? Das ist autobiografisch nochmal. Und das andere ist halt eher so aus der Metaebene, aus der Fachebene. Ja, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ach, naja, das war schon sehr interessant. Und es ist auch nochmal irgendwie ein bisschen enger mit meiner Familie oder mit meiner Mutter geworden. Also ja, und Dinge, die vielleicht nicht ausgesprochen wurden bis dahin, die kamen dann aber auch nochmal auf den Tisch.
Also das finde ich total spannend, was du da sagst und was wir, glaube ich, im Alltag, dadurch, dass wir so viel Zugang zu Wissen haben, sei es Ratgeber, sei es das Internet, sei es irgendwelche Kurse und Seminare, was wir oft als Mütter so aus dem Blick verlieren, dass es ja Wissen wirklich nur zu einem ganz geringen Prozentsatz uns überhaupt weiterbringt, zu wissen, wie wir es richtig machen könnten. Wobei es ja da auch schon wieder die Frage ist, was ist eigentlich richtig, sondern dass es viel, viel mehr um uns selbst geht. Also finde ich ganz interessant, dass du das da auch aus der Perspektive nochmal sagst, dass alles sozialpädagogische Wissen und alle Vorerfahrungen nur einen kleinen Teil einfach ausmachen.
Naja, nee, also es, ja, also in Bezug auf eigene Kinder schon, so, ne? Also ich habe ja auch Kollegen, die keine Kinder haben, und ich möchte auf keinen Fall denen die Fachlichkeit absprechen.
Nee, ne? Das ist auch also, nicht gemeint. Ich meinte es nur umgekehrt. Also ich glaube schon, dass das fachliche Wissen und die professionelle Art, mit Kindern dann umzugehen, dass das, was man mit den eigenen Kindern erlebt, sich vielleicht auf die professionelle Arbeit auswirkt und auch positiv auswirken kann. Ich glaube jedoch, dass die professionelle Arbeit nur sehr bedingt und sehr oberflächlich wahrscheinlich einen Nutzen für die eigene Mutterschaft bringen kann. So rum habe ich das gemeint.
Ja und nein. Also, weil ich glaube, dass ich auch durch meine Arbeit noch mal ein bisschen achtsamer mit meinem eigenen Kind umgehe. Weil ich eben genau manche Sachen einfach gar nicht haben möchte. So, okay. Weißt du, oder weil ich sehe, wie Kinder darunter leiden können.
Was ist da, kommt dir gerade irgendwo ein ganz konkretes Beispiel da in den Sinn, was du auch meinen Zuhörerinnen hier raten würdest, auf jeden Fall achtsam zu sein?
Also Wertschätzung ist so ein Thema, glaube ich, also dass man den Kindern einfach auch nochmal sagt, ja, dass sie geliebt werden an sich, so als Person, dass ihr Verhalten nicht eigentlich diese Liebe nicht beeinflussen kann. Ne, das ist eine bedingungslose Liebe. Egal, was die tun, die sind lebenswert. So, oder egal, wie wir das finden. Das ist ja eigentlich eher so das, was wir da reininterpretieren. Ne? Und, aber ein Kind macht das nicht, weil es bösartig ist. Es kommt als leeres Blatt auf die Welt sozusagen. Ne? Oder als unbeschriebenes Blatt. Und genau. Ich denke, dass jeder Mensch liebenswert ist und dass sich Menschen nur einfach manchmal ja anders verhalten oder so. Das ist aber auch, also sie verhalten sich als Folge einer Interaktion sozusagen.
Ja,
ich sehe das systemisch. Genau.
Also ich würde mal sagen, wenn nur 3 Mütter heute ihren Kindern sagen, egal was du tust, du wirst nie verhindern können, dass ich dich von ganzem Herzen liebe, dann hat sich diese Podcast-Folge total gelohnt.
Ja, also ich liebe dich so, wie du bist, mit allem, was du hast.
Ja, und mit allem, was du tust und was du hier tun wirst, ja.
Ja, so wie du bist.
Ja. Wunderbar. Jetzt hast du mir im Vorgespräch noch von einer Situation oder einem Ereignis erzählt, das nochmal dich viel tiefer zu dir gebracht hat oder dein Leben komplett durcheinander gewirbelt hat. Magst du davon noch was berichten? Von der Krankheit deines Sohnes?
Ja, ich habe, genau, ich bei meinem Sohn wurde das erste Mal, als er 4 Jahre alt war, ein Gehirntumor diagnostiziert. Und ich habe, aber als ich habe schon immer mitbekommen, dass der als Baby so komisch geweint hat. Und also so, aber ich wurde irgendwie, also ich war, weiß ich nicht, es ist mir schon aufgefallen irgendwie. Und es war aber, ich habe das bei der Kinderärztin auch gesagt, und es war aber dann nicht irgendwie, naja, wurde nicht weiter beachtet. Und dann hat er, als er älter wurde, hat er irgendwie so seltsame Krämpfe bekommen. Und ich dachte, Mensch, also ist das ein Fieberkrampf? Also das kam auch mit dem Fieber zusammen. Und das habe ich dann auch wieder mitgeteilt der Kinderärztin. Und dann, aha, okay, Fieberkrampf, naja, ist es halt, kann, also es ist üblich so, dass die in dem Alter das bekommen. Also da war der irgendwie, ja, irgendwie, naja, Kleinkind. Und dann ist mir aufgefallen, dass er einen Krampf, also und die Augen waren aber geöffnet. Es war so nicht so ein klassischer Fieberkrampf, wo die Augen verdrehen. Sondern er hatte die Augen offen und hatte, war in so einer, wie in einer Vokalschleife gefangen, so ah. Und das, ach, das, also, wenn du das miterlebst und nicht weißt, was es ist, das ist einfach nur schlimm. So, du denkst, dein Kind stirbt. Und ja, wie ging es weiter dann? Und dann ist es einmal aufgetaucht, und zwar ohne Fieber. So, und dann ging es los mit EEG und MRT. Und dann kam die Diagnose Hirntumor. Und damals war ich gerade in der Abschlussphase zu meiner Ausbildung zur Musiktherapeutin. Und ich habe gerade irgendwie auch so ein, ich musste so einen Fall bearbeiten auch, wo ein 5-Jähriger irgendwie Blutkrebs hatte und dann letztendlich gestorben ist. Und das hat mich auch nochmal weggehauen, einfach emotional hat das, weil ich dachte, oh Gott, und was ist dann? So, wenn das jetzt, also wir wussten nicht, ist das gutartig, ist das bösartig, kann man das, also wie sind da die Chancen und so weiter? Und ja.
Lebst und lebtest du zu dem Zeitpunkt mit dem Vater von eurem Sohn zusammen?
Nein. Wir haben uns eigentlich haben wir uns relativ kurz nach der Geburt getrennt voneinander.
Das heißt, du warst
genau.
dann auch noch allein erstmal mit dem.
Ja, ich war eigentlich von Anfang an allein. So mit dem Baby. Und nee, der Vater, der lebt in England. Und er hat aber jedes zweite Wochenende hat er seinen Sohn besucht. Und also wir standen immer im Austausch und wir sind auch jetzt immer noch ziemlich gut im Austausch. Und jetzt gibt es immer Videochat und ja, genau.
Dein Sohn ist jetzt 10, ne?
Genau, der wird 10 und der, ja, der freut sich, dass er Mama und Papa hat. Und ja, auf jeden Fall. Ich war ja stehen geblieben bei der Diagnose und das war echt ein, wie ein Schlag in die Magengrube. Es war so, als ob man einmal so mich kurz ausgenockt hätte, irgendwie wie beim Boxen, einmal K.O. Zack. Hat mir echt die Beine weggehauen. Aber ich habe viel Unterstützung von meiner Schwester auch gehabt, irgendwie so mental. Und ich habe immer auch, ich war ja da, ich habe ja so eine Gruppe gehabt, ne, mit der ich die Ausbildung gemacht habe. Das hat mir echt geholfen, dass die da waren, dass ich mit denen darüber sprechen kann, dass konnte oder dass da einfach auch Platz war. Also das ist aber auch ein Grundsatz so in einem sozialen Feld. Also Aktuelles geht immer vor.
Okay. Und hattest du zu dem Zeitpunkt irgendeine, ich sage es jetzt mal mit Anführungszeichen, Technik, die du anwenden konntest, um ja dich zu sammeln und Kraft zu haben, Energie zu haben, um dann auch durch die ganze Situation durchzukommen?
Also die Technik, was mir ganz doll geholfen hat, ist einfach das Gespräch mit dem behandelnden Arzt, also mit dem Neurochirurgen zu suchen. Das hat mir total geholfen, weil ich habe Schuldgefühle gehabt. Ich habe gedacht, okay, was habe ich getan? Also was habe ich falsch gemacht? Ne? Und ich erinnere mich noch daran, also dass ich da quasi zum Erstgespräch oder zum Vorbereitungsgespräch kam mit meinem Sohn und die Tür ging auf und ich sagte, können Sie mir sagen, also so, ne? Also was habe ich falsch gemacht? So. Und er hat gesagt, gar nichts. Es ist einfach Zufall. Es gibt 2% Menschen, denen das passiert. Und das war für mich, das war, als ob mir jemand irgendwie da so die Last von den Schultern gerade nimmt. Aber ich musste sofort weinen irgendwie, weil das mich so berührt hat. Und weil ich auch so dachte, ja, das war gut, dass er da ist, so, ne? Also dieser Mensch und mir das erklärt. Und dann hat er mir auch alle Einzelheiten erklärt. Und das war auch für mich nochmal wichtig, einfach zu hören, was gemacht wird und wie da die Chancen sind. Und hat auch gesagt, wie es den anderen Kindern so ging, ne, bei denen er das durchgeführt hat. Und ich habe dann, ich glaube doch, ein wichtiger Punkt war, also ich fand den sympathisch, das hat mir das Vertrauen gegeben. So, ich habe ihm vertraut, ich habe ihm mein Kind anvertraut, ja, in seine Hände gelegt. Weißt du, ich glaube, das ist das, wenn man das auch selber glaubt, okay, also so, wenn man sich da vertrauen kann, ne, und da auch Vertrauen in den anderen Menschen hat und denkt, okay, alles wird gut, dann ist das nochmal ein anderes Mindset.
Ja, und hat diese spezielle Situation, als du gemerkt hast, diesem Menschen kann ich vertrauen, so weit, dass ich ihm sogar mein Kind anvertraue und dieser Mensch nimmt mir auch ein Stück weit die Last der Schuldgefühle von den Schultern, hat es auf Dauer was mit deiner Art, mit deiner Mutterschaft umzugehen, mit dir gemacht? Also kennst du so im Alltag diese typischen Mutterschuldgefühle, ach, ich bin ja keine gute Mutter, oder kennst du das gar nicht?
Doch, ich kenne das sowohl von mir als auch von meinen Klientinnen, von meinen Müttern. Und das ist aber was, wo ich mittlerweile immer sage, auch, also ich mache ja auch gerade die Weiterbildung zur Paar- und Familientherapeutin. Und das ist auch was, weißt du, also da gehen wir auch nochmal in unsere eigenen Biografien und in die unserer Großeltern und so weiter. Und im Kontext gesehen, ja, das ist alles kontextabhängig, dieses Verhalten und diese Beziehung. Und da geht es darum, einfach zu schauen, also so, es ist ein Grundsatz, dass diese Personen in dem Moment immer ihr Bestes geben, ja. Keiner will eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater sein. Das will niemand. Aber es gibt einfach keine, für die Person in dem Moment keine andere Wahlmöglichkeit oder keine, die haben keine Alternativen für sich, keine eigenen Handlungsalternativen, aus welchen Gründen auch immer.
Jetzt stelle ich mir gerade vor, eine Mutter, also eine Klientin von dir, macht sich totale Vorwürfe, keine Ahnung, weil sie irgendwas verpasst hat, was dann eine schlechte Wirkung auf ihr Kind hatte. Und sie macht sich Vorwürfe, weil sie in der Situation einfach lieber auf dem Sofa sitzen geblieben ist und ihre Serie geschaut hat oder sowas, hat was verpasst, ja. Das Kind leidet drunter. Was sagst du so einer Mutter dann? Weil das sind ja so typische Situationen, wo wir vielleicht in der Situation einfach auch nicht drüber nachdenken, was es für Auswirkungen haben kann. Und danach kommen dann die Schuldgefühle. Mann, ich hätte ja bloß anders handeln müssen, dann wäre das jetzt alles nicht passiert. Oder die typischen Schuldgefühle, wenn wir ausflippen und unsere Kinder anmaulen und danach uns klar wird, wir haben es doch besser gewusst und wir hätten es doch einfach nur anders tun müssen.
Ja, aber in dem Moment ist es ja, also wenn wir unsere Kinder anmaulen, das ist also wichtig, finde ich, im Nachhinein, auch wenn das passiert ist, mit den Kindern zu reden und zu sagen, du, es tut mir leid, ich war ungerecht oder unfair. Mhm. Und das ist, weil ich, und das zu begründen, warum auch, es geht darum auch, also ich will dir sagen, deine Kinder werden dir alles verzeihen. Der Punkt ist nur, sie auch wirklich also ich finde es wichtig, sie wirklich mit einzubeziehen, ja, die verstehen Dinge und sie wirklich quasi, wie soll ich sagen, also auch wirklich zu sagen, wenn man Fehler also gemacht hat, also das zuzugeben und einfach zu sagen, du, ich bin total erschöpft gerade von der Arbeit und ich würde mich freuen irgendwie, wenn wir zusammen zum Beispiel den Geschirrspüler oder ausräumen würden oder so. Ich würde mich freuen, von dir Unterstützung da zu bekommen, weil das ist eine Arbeit, die kannst du schon machen.
Also uns einfach mit unserer Fehlbarkeit zu zeigen.
Genau, denn wir sind auch, wir sind keine, ne, wir sind einfach auch nur Menschen und wir sind Menschen, von denen sie auch was lernen. Mhm. Und wir sind Role Models, ne? Also wir sind Vorbilder.
Und steht da dann nicht auch die Gefahr, also ich stelle mir jetzt vor, gerade in der Familienhilfe hast du ja wahrscheinlich auch mit sozial schwachen Familien zu tun, besteht mhm. nicht die Gefahr, also nicht nur in sozial schwachen Familien, sondern natürlich auch besonders bei uns, dass wir irgendwie zu viel Müll auf unseren Kindern abladen, indem wir uns zu sehr zeigen?
Das ist, also ich glaube, Ehrlichkeit ist eine Sache, ja, und den ganzen Müll abzuladen ist eine andere Sache. Das sind auch wieder zwei verschiedene. Bitte?
Was ist genau der Unterschied? Also wo können wir da gut die Grenze ziehen?
So, alles, was ich einer Freundin erzählen würde, muss ich meinem Kind nicht erzählen. Also alle partnerschaftlichen Probleme oder so, ja. Also das gehört nicht in die Öhrchen von den Kindern. Mhm. Und ne, dafür rufe ich dann eine Freundin an oder wenn es niemanden gibt, dann suche ich mir einfach Begleitung, zum Beispiel jemanden wie mich oder so, ne? Und aber dieses Miteinander mit den Kindern, ich finde schon, dass man da einfach auch sein Bedürfnis nach Ruhe oder nach gemeinsamen Aktivitäten irgendwie oder sowas äußern darf und auch sollte.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort mit den Bedürfnissen, also dass wir uns eben mit unseren Bedürfnissen zeigen und dafür ja nicht unbedingt unseren ganzen Lebensschmerz irgendwie unseren Kindern mitgeben müssen.
Genau, genau, also darum geht es nicht, ne? Und sie auch nicht dafür verantwortlich zu machen, denn verantwortlich sind wir ja immer selber. So, aber wir können ihnen sagen, du, ich hatte einen stressigen Arbeitstag und ich brauche mal 5 Minuten kurz für mich auf der Couch oder so. Das geht. Das ist in Ordnung.
Ja. Jetzt komme ich mal wieder zurück, weil es hat uns jetzt ein bisschen weit weggetragen.
Ja.
Weil ich eben gerade so spannend finde, die Frage, wie wirkt sich die Erlebnisse, wie wirken sich die auf den konkreten Alltag aus? Und ich finde es spannend von dir zu hören, dass du trotzdem in den banalen Situationen, in Anführungszeichen, trotzdem genau diese Schuldgefühle kennst, vielleicht auch kennst, dass du deinen Sohn anmaulst und es dir danach leid tut. Ja, also dass das so was ist, was so tief in uns drin ist, wahrscheinlich auch durch unsere ganze Erfahrungen, unsere Kindheit, unsere Erziehung, dass selbst solche existenziellen Erlebnisse, wie du sie mit deinem Sohn hattest, daran nicht wirklich viel ändern. Oder hat es was verändert? Und wenn ja, was?
Ja, naja, es hat. Also solche, also jetzt im letzten Jahr wurde nochmal ein Tumor, oder ich glaube, das war der Resttumor, der nochmal gewachsen ist. Es wurde nochmal diagnostiziert. Und jetzt ist mir nochmal ganz doll bewusst geworden, der Alltag ist nochmal anders für uns beide. Also da haben wir nochmal richtig gemerkt, was Leben heißt, was Leben bedeutet, so wie wichtig es ist, irgendwie so, ja, einfach so das Leben in sich aufzunehmen mit allen schönen Dingen und da auch einen Fokus drauf zu legen, ne? Und nicht auf die schlechten Dinge oder auf die belastenden Dinge.
Und gelingt es dir immer?
Nö, ich glaube, also ehrlich gesagt, es gelingt niemandem immer, denke ich. Aber es gelingt mir relativ oft, ja.
Okay. Hast
Oder
du
ich versuche das.
Noch irgendeinen, ja, sage ich mal, einen Geheimtrick, wie du dich im Alltag, wenn es vielleicht auch mal stressig wird, immer wieder dran erinnerst, an das Leben, an die Schönheit im Leben?
Oh, ich, ja, also ich meine, ich bin ziemlich sinnlicher Mensch, also so ich stehe auf Formen und Farben und alle schönen Dinge so, ne, des Lebens. Also da kann ich mich sehr gut, also an einem Strauß Blumen kann ich mich total erfreuen oder in der Natur zu sein und so. Aber ich sag mir eigentlich, also ich frage mich auch immer selber, okay, wofür bin ich denn dankbar? Also mir tut das gut und mir hilft das einfach auch nochmal, mich wirklich zu fragen, wie geht es mir? Ist das wirklich wahr? Also so auch, ne, was, dass ich jetzt so kaputt bin oder so abgeschlagen oder dass alles scheiße ist oder so, ist das wirklich wahr? Oder was ist dein Gutes? Was gibt es Gutes in meinem Leben, ne? Und wofür bin ich dankbar?
Und tust du das bewusst und jeden Tag?
Ich tue das relativ bewusst, ja.
Also du hast einfach eine Routine für dich geschaffen, wo du immer wieder dich mit dir selbst verbindest.
Ja, würde ich sagen.
Okay. Ja, ich könnte mich jetzt noch stundenlang hier mit dir austauschen. Ich glaube, es sind noch ganz viele Facetten, gerade auch der Erlebnisse mit dem Tumor, die wir noch uns anschauen könnten, die mit Sicherheit auch noch ganz viel Wert für unseren ganz alltäglichen Alltag als Mütter hätten. Und dennoch ist jetzt einfach schon die Zeit so weit fortgeschritten, dass ich an der Stelle jetzt einfach einen Punkt machen will, weil das auch ein recht schöner Abschluss jetzt ist, einfach mit dem Blick auf das Schöne und dass wir uns da immer wieder bewusst dran erinnern dürfen und es bewusst wahrnehmen dürfen. Du bist ja immer noch jetzt in der Familienhilfe tätig und machst nebenbei auch, ja, das so ganz habe ich es noch nicht verstanden im Vorgespräch, Musiktherapie oder Coaching oder, also
ja.
Warum ich das frage, wenn jetzt hier Zuhörerinnen so fasziniert von dir und deiner Geschichte und deiner Stimme und deiner ruhigen Art sind, wie ich es bin und gerne mehr von dir wissen möchten. Gibt es da irgendwas, irgendeine Stelle, wo sie mehr erfahren und vielleicht auch mit dir arbeiten können?
Ich richte das gerade ein. Also genau, und dann ich überlege gerade, wo man mich schon erreichen kann. Wollen wir es so machen? Deine Hörerinnen dürfen sich bei dir melden und du leitest das weiter an mich?
Ja, das können wir gerne machen, weil ich glaube, gerade jetzt auch mit dem
Ja.
Thema mit deinem Sohn ist es wahrscheinlich was vielleicht einzelne Frauen ganz besonders tief angesprochen hat. Und die können sich dann gerne melden und auch natürlich jederzeit mit Fragen, die ich dann auch gerne weiterleiten kann. So können wir das gerne tun.
Genau.
Gut, dann danke ich dir von Herzen, liebe Marika, für dieses wundervolle Gespräch.
Sehr gerne.
Danke auch allen Hörerinnen für eure Aufmerksamkeit und ja, wünsche euch einfach, dass ihr das Schöne im Leben seht. Ich danke euch.